Der Moment des Erwachens aus dem Hyperschlaf fühlte sich an wie das Auftauchen aus einem See aus Blei. Mein ganzer Körper war schwer, meine Sinne benommen und mein Magen rebellierte gegen jeden Gedanken, irgendetwas Festes zu mir zu nehmen. Die metallische Kälte der Kabinenluft war durchdrungen vom leichten Summen der Energieversorgungssysteme und ein unangenehmer Geschmack lag mir auf der Zunge, als hätte ich an Elektroschrott genagt. »Alles klar, Leute, hinsetzen und zuhören!« Die donnernde Stimme von Kommandant Ilir Kajani donnerte aus dem vorderen Teil der Kabine und ließ keinen Zweifel daran, wer hier das Sagen hatte. Die Worte hallten zwischen den Stahlwänden wider und zwangen selbst die Schläfrigsten unter uns zur Aufmerksamkeit. »Wir kommen in ungefähr einer halben Stunde an, und ihr müsst einiges verdauen.« Mein Blick schweifte durch den Raum. Auf der rechten Seite stand eine Vorrichtung mit Wasserbeuteln und Notrationen. Kajani deutete darauf. »Wenn ihr Hunger habt, esst jetzt. Ihr wisst nicht, wann die nächste Gelegenheit kommt.« Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog. Doch nicht aus Hunger, eher aus Furcht. Ich rieb mir das Gesicht mit beiden Händen. Der Übergang vom künstlichen Schlaf zurück ins Bewusstsein war nie angenehm, doch diesmal fühlte es sich anders an, dunkler, schwerer. Es war nicht bloß die körperliche Erschöpfung. Es war das unbestimmte Gefühl, dass wir auf etwas zusteuerten, das wir nicht begreifen konnten und vielleicht nie begreifen sollten. »Ihr seid hier, weil ihr nützlich seid«, sagte Kajani. »Die Leute, die euch rekrutiert haben, haben euch erzählt, dass das hier ein goldenes Ticket sei. Ein Ausweg aus der Routine, eine Belohnung, ein Sprungbrett. Aber ich sage euch, dieses goldene Ticket führt geradewegs in den Schlund der Hölle.« Die Worte waren ungeschönt, und dennoch glaubte ich, kein einziges Mitglied unserer kleinen Gruppe zweifelte an ihrer Wahrheit. Ich zählte 9 weitere Männer, alle älter, alle mit Narben auf der Haut oder in den Augen. Die Aura früherer Schlachten haftete an ihnen wie Ruß an einem alten Schornstein. Die meisten von uns hatten einst für Regierungen oder private Militärfirmen gearbeitet. Ich selbst, Tabo El Amin, hatte seit Jahren nichts anderes getan, als brenzlige Situationen zu entschärfen. Für Geld oder für Schuld. Ich wollte eigentlich nie wieder in ein Schiff steigen, nie wieder für einen anonymen Auftraggeber mein Leben riskieren. Doch als mir dieses Angebot unterbreitet wurde, zusammen mit einer Summe und einer Geheimhaltungsvereinbarung, die selbst meine zynischste Seite beeindruckte, konnte ich nicht Nein sagen. Ich hatte Informationen, die einige Leute lieber für immer begraben gesehen hätten. Und nun war ich hier. Gemeinsam mit diesem Trupp Geister vergangener Kriege. »Vor ein paar Tagen wusstet ihr noch nicht mal, dass Reisen dieser Art überhaupt möglich sind«, fuhr Kajani fort. »Star Trek war für euch Science Fiction. Aber das ist real. Wir steuern direkt auf eine Station namens Outpost Styx zu.« Der Name allein ließ mir einen kalten Schauder den Rücken hinunterlaufen. Styx. Der Fluss, der in der griechischen Mythologie das Reich der Toten vom Reich der Lebenden trennte. Outpost Styx ist nicht irgendeine Raumstation. Es ist ein Rückzugsort für die Elite der Menschheit. Milliardäre, Politiker, Tech-Giganten. Leute, die so reich sind, dass sie längst aufgehört haben, sich wie normale Menschen zu verhalten. 200 Personen leben dort, mit allem Komfort, den man sich vorstellen kann, ein fliegender Palast. Einer der Männer, ein breitschultriger Söldner namens Javier Otieno, hob die Hand. Kajani nickte ihm zu. »Mit allem Respekt, Sir, aber bei so viel Geld dort oben müssten die doch über eine hochgerüstete Sicherheitsabteilung verfügen.« Kajani lachte trocken. »Hatten sie auch, bis vor 6 Monaten.« Er trat einen Schritt nach vorne. Seine Stimme senkte sich kaum merklich, was ihr umso mehr Gewicht verlieh. »Seit 6 Monaten. Kein einziger Funkspruch. Kein Lebenszeichen, keine Bewegung. Ein Versorgungsschiff versuchte anzudocken. Auch davon keine Spur mehr.« Er ließ den Blick über uns schweifen. »Das Einzige, was wir haben, ist diese letzte Nachricht. Erkenne sie nicht an.« Ein paar von uns sahen sich an. Die Worte klangen wie der Anfang eines Albtraums.
Was bedeutet das?
fragte jemand. Erkenne wen an? Das, sagte Kajani düster, finden wir heraus, und wer das versteht, kommt zurück. Der Rest wird dort oben bleiben. In diesem Moment öffneten sich die automatischen Fensterläden an der rechten Seite der Kabine. Die Leere des Alls starrte uns entgegen, schwarz, unendlich, kalt. Und in dieser Leere trieb etwas vorbei. Eine Gestalt, klein, zart, weiblich. Es war ein junges Mädchen, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt. Sie war tot. Ihre Augen weit aufgerissen, eingefroren in ewiger Panik. Ihr Körper drehte sich langsam schwerelos im ewigen Tanz mit dem Nichts. Niemand sagte etwas. Auch Kajani nicht. Der Tod war nichts Neues für uns, aber dies war anders. Diese Leiche war keine Folge von Krieg, kein Opfer von Gewalt, wie wir sie kannten. Sie war das Ergebnis von etwas, das wir nicht verstanden. Dann tauchte hinter ihr etwas auf, eine Struktur, die Raumstation, Outpost Styx. Sie wirkte ruhig, tot, riesig. Fensterflächen erstreckten sich über mehrere Etagen, alle ohne Licht, ohne Bewegung, als hätte jemand eine ganze Stadt eingefroren. Kajani sprach leise, fast als spräche er mit sich selbst. Wir retten, was zu retten ist. Wir dokumentieren, was passiert ist. Und dann verschwinden wir. Ich konnte nicht sagen, was schlimmer war. Die Leiche des Mädchens oder die Tatsache, dass die Stille der Station uns alle lauter anschrie als jeder Hilferuf. Es war der Beginn von etwas, das wir nicht überleben sollten. Und das spürte jeder von uns, noch bevor wir überhaupt angekommen waren. Die Atmosphäre an Bord war angespannt. Kein Gespräch, nur das gleichmäßige Atmen der Männer, das leise Klirren von Ausrüstung, das Schaben von Stiefeln auf Metall. Jeder bereitete sich auf das Ungewisse vor. Der Blick aus dem Fenster auf die Station Outpost Styx hatte uns allen klar gemacht. Dies war keine gewöhnliche Rettungsmission. Kajani verteilte uns Waffen. Leichte, handliche Gewehre mit strombetriebenen Ladungen. Keine Kugeln, keine Durchschlagskraft, wie man sie von echten Kriegswaffen kannte. Diese Prototypen feuerten gezielte elektrische Impulse ab, stark genug, um einen Menschen bewegungsunfähig zu machen. Doch die Frage, die wir uns alle stellten, war: Reicht das aus für das, was dort oben auf uns wartete? Ich wog die Waffe in meiner Hand. Sie fühlte sich an wie ein Spielzeug, fast lächerlich leicht, als würde man mit einem Stock auf eine Wand einschlagen, in der Hoffnung, sie möge freiwillig zusammenbrechen. Seid sparsam damit, warnte Kajani. Die Dinger haben nur begrenzte Ladung. Und falls das, was da oben ist, nicht mehr menschlich ist, dann bringt sie vielleicht gar nichts. Noch ehe jemand darauf reagieren konnte, knackte das Bordintercom. Die Stimme des Piloten zitterte leicht. Entschuldigung, dass ich unterbreche, Sir, aber Sie sollten sich das ansehen. Fast gleichzeitig begannen sich die Fensterläden weiter zu öffnen. Lichtflimmern, das von der nahen Sonne reflektiert wurde, warf verzerrte Schatten in den Raum. Ich trat näher ans Fenster. Und dann sah ich es. Mehrere Körper. Nicht einer. Nicht zwei. Ich zählte. Vorsichtig. Langsam. Etwa 11. Sie trieben im Orbit der Station in unnatürlicher Stille, als wären sie in einem makabren Tanz gefangen. Ihre Gliedmaßen waren verzerrt, manche Leichen trugen Raumanzüge, andere nur Unterwäsche oder zivile Kleidung. Ein Körper schien sich leicht zu bewegen, der Arm einer jungen Frau, die offenbar mit gespreizten Fingern winkte. Es konnte kein Wind sein. Es gab keinen Wind im All. »Was zum...« murmelte Yusuf Ture neben mir, seine dunklen Augen fest auf das Phänomen gerichtet. »Es winkt uns zu«, sagte Otieno mit leiser, brüchiger Stimme. »Das Ding winkt wirklich.« »Es ist tot«, warf Nikos Haratze ein. »Unmöglich, dass es sich bewegt.« »Tot?« murmelte Kazuo Ishida von hinten. »Dann ist das vielleicht gar nicht mehr das, was es einmal war.« Ich spürte, wie mir der Magen umklappte. Das Mädchen trug nur ein einfaches T-Shirt und Shorts. Ihr Haar stand durch die Schwerelosigkeit wild vom Kopf ab, eingefroren im Vakuum. Doch das war nicht das Unheimlichste. Ihr Gesicht war falsch. Die Schatten legten sich so auf ihre Züge, dass ihr Lächeln grotesk wirkte. Ihre Augen, falls sie überhaupt noch welche hatte, waren schwarze, leere Höhlen. Und dennoch, sie grinste. Ihre Zähne, zu viele, zu scharf, blitzten wie zerbrochenes Glas im Sonnenlicht. Javier trat näher an das Fenster und hob die Hand, als wolle er zurückwinken. »Hey, da draußen ist jemand. Sie lebt noch. Tu das nicht!« rief Kayani, aber es war zu spät. Noch während Javier winkte, geschah es. Die Gestalt, das Mädchen, war plötzlich da, direkt vor dem Fenster, wo sie eben noch Dutzende Meter entfernt gewesen war. Ihre Bewegungen hatten die Gesetze der Physik verhöhnt. Sie griff durch das Sicherheitsglas, nicht dagegen, nicht darauf, durch. Ein dünner Arm drang durch das Panzerglas, als bestünde es aus Wasser. Und dann ein Ruck. Javiers Körper wurde in zwei Teile gerissen. Sein Oberkörper verschwand durch die Wand, der Unterleib blieb in der Kabine zurück. Blut spritzte in langen, langsamen Bögen über den Boden, bevor es in das Belüftungssystem gesogen wurde. Niemand konnte sich bewegen. Kein Schrei. Kein Schuss. Nur atemlose Stille. Sekunden vergingen. Und dann, das Glas war wieder unversehrt. Kein Riss, keine Spur. Nur das, was von Javier übrig war, lag zuckend auf dem Boden. Die Schreie kamen erst danach. »Zurück! Zurück!« brüllte Kayani. »Forstel!« Von jetzt an. Keine Reaktion mehr. Wenn ihr etwas seht, ignoriert es. Kein Wort. Kein Blick, kein Gedanke. Ich konnte kaum atmen. Mein Herz hämmerte gegen die Rippen, als wolle es fliehen. Doch wir hatten keine Wahl. Der Landevorgang war eingeleitet. Ein sanftes Ruckeln kündigte das Andocken an. Die Luke öffnete sich zischend. Vor uns lag ein heller, lebloser Korridor. Weißes Panel, LED-Leuchten, sterile Luft. Die ersten Meter waren beleuchtet. Alles dahinter? Dunkelheit. Und Stille. Die Art von Stille, bei der man spürte, dass etwas lauerte. Wir sahen uns an. Jeder suchte im Blick des anderen nach Bestätigung, dass wir diesen Schritt wirklich tun mussten. Kayani trat vor, ohne ein weiteres Wort. Und einer nach dem anderen folgten wir ihm. In die Leere. In das Reich der Toten. Outpost Styx hatte uns willkommen geheißen. Und nichts in uns fühlte sich mehr lebendig an. Wir traten ein wie in einen Tempel des Vergessens. Jeder Schritt hallte blechern durch den weißen Korridor, der uns in die Tiefen von Outpost Styx führen sollte. Das Licht flackerte in gleichmäßigem Takt, als würde es selbst nervös blinzeln. Nur die ersten paar Meter waren beleuchtet. Dahinter herrschte ein Schwarz, das jede Bewegung zu verschlucken schien. Die Luft war erstaunlich sauber. Beinahe zu sauber. Sie roch nicht nach Menschen, nicht nach Leben, nicht nach Technik. Kein Hauch von Staub, kein Schweiß, kein metallischer Ölfilm. Es war eine Leere, die sich in der Nase wie Watte anfühlte. Unsere Stiefel quietschten auf dem glatten Boden, jeder Ton wurde von den Wänden zurückgeworfen. Ich zwang mich ruhig zu atmen. Jeder Muskel meines Körpers war angespannt, als erwartete er einen Angriff, den mein Verstand noch nicht greifen konnte. »Langsam weiter«, raunte Kayani, seine Waffe in Anschlag, obwohl wir alle wussten, dass das hier kaum mehr als Beruhigung bedeutete. Diese Waffen, sie waren für Menschen gemacht. Doch was immer hier geschehen war, hatte mit Menschen nicht mehr viel zu tun. Der Korridor öffnete sich bald in eine gigantische Halle, ein Atrium, das aussah wie das Zentrum einer kleinen Stadt. Große Fensterfronten gaben den Blick hinaus ins All frei. Sterne funkelten in der Ferne wie Erinnerungen an eine Zeit, in der es noch Licht gegeben hatte. Um uns herum führten kleinere Gänge zu anderen Bereichen. Überall waren Schilder angebracht. Verwaltung, Unterkünfte, Freizeitbereich, Spa, Technikflügel. Eine beeindruckende Infrastruktur für so wenige Bewohner. Es war klar, dass dieses Projekt keine Kosten gescheut hatte. Hier sollte eine Gesellschaft der Reichen und Mächtigen entstehen. Ein Himmel über der Erde. Und doch war er längst zur Hölle geworden. Wir verteilten uns, suchten nach Hinweisen, nach Leben oder dem, was davon übrig war. Und dann fanden wir das erste Blut. Yusuf war der Erste, der es sah. Ein langer, schmieriger Streifen, der sich über den Boden zog, hinein in eine Lounge mit gepolsterten Sitzen. Die Polster, ehemals cremefarben, waren gesättigt mit getrocknetem braunem Blut. Es war nicht nur ein Fleck, es war eine Fläche. Ein Massaker hatte sich hier ereignet, doch es war schon zu lange her, als dass man noch hätte sagen können, wie viele Opfer es gegeben hatte. An einer der Wände war ein Spruch eingeritzt, krakelig, wie mit blutverschmierten Fingern gemalt. Sie kommen, wenn du sie ansiehst. Keiner sagte etwas. Einige Meter weiter fanden wir Überreste, keine ganzen Körper, nur Teile. Eine Hand, noch krampfhaft zu einer Faust geballt, ein Fuß, dessen Sehnen wie zerfetzte Kabel aus der offenen Wunde ragten. Ein Unterkiefer, auf dem noch ein goldener Zahn blitzte. Der Geruch war allgegenwärtig. Verwesung, säuerlich, beißend. Die Klimaanlage konnte ihn nicht mehr bändigen. Es war, als hätte der Tod selbst sich hier eingenistet und würde nicht mehr weichen. »Waffen sichern, keine Panik«, befahl Kajani. Aber seine Stimme zitterte ganz leicht. Nur ein Wimpernschlag, doch ich kannte diesen Ton. Er wusste, dass wir keine Kontrolle mehr hatten. Dann ein Schrei. Er kam aus dem Freizeitbereich, hoch, durchdringend, voller Schmerz und Wahnsinn. Es klang weiblich, aber nicht menschlich. Es war die Art von Schrei, die man hört, wenn jemand mehr sieht, als der Verstand begreifen kann. Kajani gab ein Handzeichen. Wir liefen. So leise wie möglich, aber mit Eile. Die Tür zum Entertainment Wing schwang auf und zu, quietschend wie ein Tor zur Unterwelt. Kajani trat zuerst ein, Waffe erhoben. Er blieb sofort stehen. Sein Gesicht erbleichte. Ich drängte mich an ihm vorbei, und der Gestank traf mich wie ein Hammer. Drinnen lagen Leichen. Zerfetzt, aufgeschlitzt, verstümmelt. Und da war noch jemand. Lebendig. Ein junger Mann. Kaum älter als 25. Er stand zitternd an der Wand, schrie immer wieder dieselben Worte. »Raus! Raus! Ihr bringt sie zurück! Sie haben mich in Ruhe gelassen, verdammt!« Wir versuchten, ihn zu beruhigen. Dumitru Varga trat vor, hob beschwichtigend die Hände. »Beruhige dich, Bruder. Wir sind nicht dein Feind.« Der Mann starrte an uns vorbei, in die Lüftungsschächte über unseren Köpfen. »Sie sind wieder da, ihr verdammten Idioten!« Dann geschah es. Etwas Unsichtbares packte ihn. Zuerst wurde sein Kiefer nach unten gezogen, so weit, dass die Haut riss, Sehnen platzten, Blut spritzte. Seine Schreie wurden zu einem Gurgeln. Dann zerrte es ihn in alle Richtungen zugleich, als würde er gleichzeitig von 6 verschiedenen Kräften auseinandergenommen. Rippen knackten, Muskeln rissen. Sein Körper zersplitterte, als hätte ihn ein Tornado aus dem Innersten heraus zerfetzt. Wir sahen nichts, nur das Ergebnis. Ein Mann, eben noch lebendig, war binnen Sekunden zu einem Haufen Fleisch geworden. Kajani hob die Hand. »Zurück! Sofort! Zurück ins Atrium!« Niemand widersprach. Wir flohen. Nicht in Panik, aber schnell. Der Tod hatte ein Gesicht gezeigt, das keines hatte. Ein unsichtbarer Jäger. Eine Präsenz, die nur durch Reaktion lebendig wurde. »Habt ihr etwas gesehen?« fragte Kajani atemlos, als wir wieder das Zentrum erreichten. Alle schüttelten den Kopf. Niemand hatte eine Gestalt gesehen. nur die Wirkung, nur das Grauen. Es war, als hätte der Wind ihn zerfetzt, sagte Nikos mit heiserer Stimme. Es waren Geister, flüsterte jemand. Das war kein Wind, erwiderte Katsuo trocken. Und kein Mensch. Dann reden wir von etwas anderem, sagte ich. Etwas, das auf Wahrnehmung reagiert. Wenn wir es sehen, erkennen, benennen, dann wird es real. Kayani schwieg lange. Dann sagte er mit einer Stimme, die durch Mark und Bein ging. Ab sofort. Keine Reaktionen. Wenn ihr etwas seht, hört, spürt, sagt nichts. Schaut nicht hin, fragt nicht nach. Es ist nicht da, solange ihr es nicht anerkennt. Wir alle nickten. Doch innerlich wussten wir, der Tod war da. Und er wartete nur auf den kleinsten Fehler. Die Stille kehrte zurück. Doch es war keine friedliche Stille. Sie war dick wie Nebel, schwer wie Blei. Eine Stille, die so laut war, dass sie in den Ohren rauschte. Als wir das Atrium erneut betraten, bewegte sich niemand. Jeder von uns hatte die Lektion gelernt, auf die schlimmstmögliche Weise. Sprich nicht, sieh nicht hin, erkenne sie nicht an. Die Worte brannten sich wie ein Mantra in mein Bewusstsein. Kadjani führte uns zurück zum Zentrum, wo die breiten Gänge sich erneut vor uns auftaten. Ich sah zur Fensterfront. Dort draußen, im ewigen Schwarz des Alls, trieben sie immer noch. Körper, Leichen, Schatten. Es war nicht mehr möglich zu sagen, ob sie wirklich tot waren. Manche von ihnen bewegten sich, ganz leicht. Nur Nuancen, ein Kopfdrehen, ein Winken, ein Lächeln. Otieno war nicht mehr unter uns. Sein blutgetränkter Unterkörper war alles, was zurückblieb, seit das Wesen oder was immer es war, ihn wortlos durch die Scheibe gezogen hatte. Wir waren jetzt nur noch 8. »Wir müssen weiter«, sagte Kayani mit einem Blick auf die Gänge. »Zur Verwaltung. Dort sitzt wahrscheinlich die zentrale Steuerung. Vielleicht finden wir dort Hinweise. Vielleicht einen Überlebenden.« Niemand antwortete. Wir bewegten uns in Zweierreihen durch die Korridore. Die Station war ein Labyrinth aus sterilen Wänden und endlosen Gängen. Hin und wieder flackerte das Licht. Manchmal hörten wir Stimmen, Lachen, kindliches Kichern, ein Wispern direkt hinter dem Ohr. Doch wir reagierten nicht. Wir durften nicht. Einmal sah ich aus dem Augenwinkel eine Frau an der Wand lehnen. Ihr Gesicht war zur Seite geneigt, als hätte sie sich den Hals gebrochen. Ihre Augen fehlten. Stattdessen klafften dunkle Höhlen in ihrer Schädeldecke. Ihre Haut war grau. Spröde, papierdünn. Ich ging weiter. Kein Zucken, kein Laut, kein zweiter Blick. Dann kam der Moment, in dem wir auf den ersten Überlebenden trafen. Er war kaum älter als 40, vielleicht jünger. Wir fanden ihn in einem Konferenzraum, umgeben von umgestürzten Stühlen und Blutspuren. Er stand still, die Augen weit aufgerissen, den Blick auf etwas geheftet, das wir nicht sehen konnten. »Nicht hinsehen«, flüsterte er, als wir uns näherten. »Sie sind überall. Sie wissen. Sie hören, wenn du denkst.« Kayani trat vorsichtig vor. »Wir holen dich hier raus.« Der Mann zuckte. Seine Augen schnellten zu Kayani und dann zum Fenster. »Nein«, sagte er, »sie folgen uns. Sie sind in uns, sie...« Sein Körper begann zu zittern, als würde eine kalte Hand über seine Wirbelsäule fahren. Er fing an zu lachen, ein hohles, klirrendes Lachen, und dann explodierte er, nicht im übertragenen Sinne. Seine Haut platzte auf, als hätte sich etwas in seinem Inneren ausgedehnt. Blut spritzte an die Decke, Knochen flogen in alle Richtungen. Etwas Unsichtbares hatte ihn zerlegt, von innen nach außen, mit einer Effizienz, die unmenschlich war. Dumitru stand direkt daneben. Er wurde vom Blut getroffen, aber er blieb still. regungslos. Ich sah, seine Kiefermuskeln zuckten, doch kein Laut kam über seine Lippen. Wir warteten. Sekunden verstrichen, dann wandten wir uns ab. Sie prüften uns. Sie beobachteten und sie töteten nur, wenn wir sie bemerkten. Wir verließen den Raum. Niemand sprach. Niemand sah zurück. Die Leiche des Mannes oder das, was von ihm übrig war, blieb dort als Mahnmal an jene, die glaubten, sie könnten sich noch ausdrücken. Unsere Gruppe war nun auf 7 geschrumpft. Der Weg zur Verwaltung war ausgeschildert, doch jeder Schritt dorthin war eine Prüfung unseres Willens. Türen öffneten sich von selbst. Schatten huschten durch Flure. Hin und wieder erklang eine Stimme, meist weiblich, manchmal kindlich, die Fragen stellte, flüsternd, leise, aber direkt in unseren Köpfen. Hast du mich gesehen? Hilfst du mir? Kannst du mich hören? Warum bist du hier? Ich antwortete nie. Ich sah nie hin. Einmal trat ich auf einen Gegenstand. Es war ein Teddybär. Abgenutzt. Die Augen fehlten. Der Bauch war aufgerissen. Stoffwatte quoll heraus wie Eingeweide. Ich ging weiter. Jeder Schritt wurde schwerer. Dann, vor uns, die Tür zur Verwaltung. Kajani hob die Hand, bedeutete uns zu stoppen. Wir lauschten. Kein Laut, kein Wispern. Nur das Summen der Lampen über uns. Er öffnete die Tür. Dahinter lag eine große Empfangshalle. Der Raum war mit Folie abgedunkelt, die Fenster mit Aluminium und Klebeband versiegelt. Überall lagen Papiere, zerknüllte Protokolle, zerstörte Terminals. In der Ecke stand ein Kontrollpult mit flackernden Monitoren. Und dann sahen wir sie. Eine Frau. Jung. Vielleicht Mitte 20. Schmutzige, verfilzte Haare. Dunkle Augenringe. Ihre Kleidung war zerrissen, aber sie stand aufrecht. In der Hand hielt sie eine Waffe, auf uns gerichtet. »Keinen Schritt weiter!« rief sie. Kajani hob langsam die Hände. »Wir sind keine Feinde. Wir suchen Überlebende.«
Die Frau senkte die Waffe nicht, ihre Stimme war brüchig. »Dann seid ihr zu spät. Die einzigen, die noch hier sind, sind nicht mehr menschlich.« Sie starrte uns an, prüfte uns. Dann, nach endlosen Sekunden, senkte sie die Waffe. »Mein Name ist Schelika Morozov«, sagte sie. »Wenn ihr nicht zuhört, sterbt ihr. Wenn ihr sprecht, sterbt ihr. Wenn ihr hinschaut, dann seid ihr schon tot.« Ich trat einen Schritt näher. »Was ist hier passiert?« Sie lachte. Es war kein fröhliches Lachen. Es war das Lachen eines Menschen, der längst den Verstand am Rand der Vernunft balanciert. »Die Geister«, sagte sie. »Sie haben uns alle geholt.« Und damit begann eine neue Wahrheit. Wir hatten geglaubt, auf eine Rettungsmission zu gehen, doch nun war klar, wir hatten das Gesetz des Schweigens betreten und es würde entscheiden, wer lebt und wer vergessen wird. Schelika Morozov saß auf einem der metallenen Tische, den Rücken zur Wand, die Augen stets in Bewegung, als würde sie mit einem inneren Radar ihre Umgebung scannen. Es war kein Zittern in ihrer Haltung, kein sichtbares Zeichen von Angst. Und doch lag in jedem ihrer Blicke ein tief vergrabenes Trauma, das die Zeit nicht mehr zu glätten vermochte. Die Überreste der Verwaltungshalle umgaben uns wie der Torso eines längst toten Organismus. Die Fenster waren vollständig mit Aluminiumfolie versiegelt, jede mögliche Sicht nach außen blockiert. Auf einem Schreibtisch in der Ecke flackerten Sicherheitsmonitore, manche schwarz, andere zeigten schockierende Bilder. Korridore voller Leichen, Räume mit an Wänden geschmierten Warnungen, Bewegungen im Schatten. Kajani trat langsam vor, die Waffe gesenkt, den Helm unter dem Arm. »Was ist hier passiert, Schelika?« fragte er. Seine Stimme war ruhig, respektvoll. Er wusste, dass diese Frau Informationen hatte, von denen unser Überleben abhing. Sie blinzelte träge, dann nickte sie langsam. »Ich war hier, als es anfing. Ich war eine der sogenannten Vergnügungsdamen. Schon seit ich 8 war.
Sie hielten sich für Götter, diese Leute, die hier lebten, unberührbar, allmächtig. Wir schwiegen. Jeder versuchte, ihre Worte zu verarbeiten. Es begann vor etwa einem Jahr, fuhr sie fort. Erst waren es Stimmen, Menschen, die mit niemandem redeten. Dann begannen einige Schatten zu sehen, Silhouetten. Sie erschienen, wenn man hinsah. Und wenn man sie anerkannte, dann nahmen sie einen. Wie meinst du das? Namen? Fragte Dumitru vorsichtig.
Sie zerren dich, reißen dich nicht wie Tiere. Es ist präziser, wie Skalpellarbeit. Sie lachte bitter. Einmal habe ich gesehen, wie ein Mann sich einfach auflöste. Erst seine Augen, dann seine Zunge, dann alles andere. Kazuo schluckte hörbar. Warum bist du noch hier? Ich habe gelernt, wegzusehen, sagte sie schlicht. Ich gehe in Gedanken woanders hin. Ich verschwinde hier oben. Sie tippte sich an die Schläfe. Und das funktioniert? Fragte Yusuf skeptisch. Solange ich nicht reagiere, solange ich nicht zuhöre, nicht hinsehe. Ja, es funktioniert. Kayani setzte sich langsam auf einen umgestürzten Stuhl. Wir wurden geschickt, um Überlebende zu retten. Dich, offenbar. Gibt es noch andere? Shelika schüttelte den Kopf. Nicht, dass ich wüsste. Viele wurden schon früh getötet. Andere begannen sich selbst zu opfern. Sie dachten, wenn sie andere durch die Luftschleusen werfen, würden sie verschont. Aber es war zu spät. Die Geister waren schon drin. Geister, murmelte ich. Was genau sind sie? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Manche sagen, es seien die Seelen derer, die hier gestorben sind. Andere glauben, dass irgendetwas aus dem All zu uns kam. Aber eins ist sicher. Sie sind nicht mehr menschlich. Und sie kennen kein Erbarmen. Kayani stand wieder auf. Dann holen wir dich hier raus. Pack ein, was du brauchst. Shelika schüttelte den Kopf. Ich bin bereit. Ich will nur hier weg. Aber der Weg zurück... Sie verstummte. Was? Fragte ich. Das Atrium, sagte sie leise. Es ist voll, voller ihnen. Ein frostiger Luftzug schien durch den Raum zu wehen, obwohl keine Bewegung spürbar war. Wie viele? Fragte Kayani. Dutzende, vielleicht 100. Schulter an Schulter. Manche bewegen sich, andere stehen nur da, manche flüstern, aber sie alle spüren dich, wenn du hinsiehst. Ein Moment der Stille. Dann sagte Kayani, wir gehen zurück. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Dumitru zögerte. Wir kommen nie durch, wenn wir sie nicht beachten dürfen. Dann beachten wir sie eben nicht, antwortete ich. Wir gehen. Schritt für Schritt. Kein Blick. Kein Wort. Kein Zucken. Shelika nickte. Ich habe es einmal geschafft, aber... Wenn man sie berührt, dann fühlt man ihren Tod und manchmal spürt man alles. Sie stand auf, warf einen letzten Blick in den dunklen Flur. Wenn ihr bereit seid, dann gehen wir. Wir sammelten unsere Ausrüstung. Kayani ließ seine Waffe zurück. Dumitru tat es ihm gleich. Ich überlegte einen Moment und legte sie ebenfalls ab. Ein Gewehr, das gegen Schatten wirkungslos war, war nur Ballast. Wir traten hinaus in den Flur. Die Tür glitt auf und der Weg zurück in die Dunkelheit begann. Jeder von uns wusste, die nächste Stunde würde über Leben oder Tod entscheiden und die Geister warteten schon.
Der Rückweg durch das schier endlose Labyrinth aus Gängen begann mit einem leisen Zischen, als sich die Tür zur Verwaltung schloss. Die Leuchtpaneele über unseren Köpfen flackerten in unregelmäßigem Takt, als wollten sie uns den Rhythmus des Wahnsinns diktieren. Keiner von uns sprach. Selbst das Atmen schien unsicher geworden zu sein. Kurz, flach, kontrolliert. als könnten die Geister auch auf Geräusche reagieren. Ich ging an dritter Stelle. Vor mir Kajani, daneben Shelika, die sich mit einer Hand an seinem Rücken festhielt, als würde sie ihn brauchen, um in dieser Realität verankert zu bleiben. Hinter mir folgte Dumitru, dann Yusuf, Kazuo und Nikos. Wir waren noch zu siebt. Die Gänge wirkten verändert. Obwohl wir denselben Weg zurückgingen, schien alles verzerrt. Türen, die zuvor geschlossen waren, standen nun offen. Schatten zuckten in Türrahmen, verschwanden, sobald man sie bemerkte oder zu bemerken glaubte. Einmal vernahm ich ein Kinderlachen. Hoch, spitz, voller Unschuld. Doch es war fehl am Platz. Grausam fehl am Platz. »Sie testen uns«, flüsterte Shelika kaum hörbar. »Sie wissen, dass wir sie sehen könnten. Sie hoffen auf einen Fehler.« Ich fragte mich, wie lange sie das bereits getan hatte, wie oft sie diesen Weg schon gegangen war. Sie wirkte, als hätte sie Jahrzehnte in dieser Hölle verbracht. Dabei konnte es nur ein Jahr gewesen sein. Plötzlich stoppte Kajani. Wir standen an der Stelle, wo wir auf dem Hinweg das erste Mal einen Leichnam gefunden hatten. Doch nun war er weg. Kein Blut. Kein Rest. Der Raum gesäubert. »Sie spielen mit unserer Wahrnehmung«, murmelte Kazuo. »Sie kontrollieren dieses Schiff, nicht durch Technik, durch Präsenz. Weiter, Schritt für Schritt. Jeder von uns schob sich in Trance durch die Korridore, die sich immer enger anzufühlen schienen. Die Temperatur sank. Nicht messbar, aber fühlbar. Unsere Atemzüge wurden sichtbar. Mein Nacken war klamm vor Angstschweiß und mein Herzschlag pochte wie ein Trommelschlag in einem alten Ritual. Dann kamen wir zum Fahrstuhl. Die Türen standen offen und darin zwei Gestalten. Beide sahen aus wie Menschen, auf den ersten Blick. Doch der zweite Blick offenbarte das Unnatürliche. Der eine war rückwärts gebogen, seine Taille verdreht wie bei einer zerbrochenen Gliederpuppe. Der andere hatte einen langen Strick um den Hals, der tief in das Fleisch geschnitten war. Sein Kopf hing in einem unnatürlichen Winkel zur Seite. Sie standen da, bewegten sich nicht. Niemand sprach. Niemand starrte sie an. Ich presste die Lippen zusammen, senkte den Blick, trat ein. Shelika folgte, blind, wie in Trance. Dumitru zögerte einen Moment, dann tat er es mir gleich. Auch die anderen folgten. Wir standen wie Sardinen in einer Dose. Die beiden Wesen bewegten sich nicht. Sie atmeten nicht. Sie rochen nicht. Aber sie waren da. Kajani drückte den Knopf für das Atrium. Die Türen schlossen sich. Stille. Sekunden vergingen. Dann Flackern. Die Lichter gingen aus. Ein kaltes Wispern zog sich durch die Dunkelheit. Worte, nicht aussprechbar, fremd, aber voll von Bedeutung. Ich spürte, wie sich Kälte durch meine Beine schob, als würde jemand durch mich hindurchlaufen. Ich schloss die Augen, ging in mich, suchte einen Ort, der nicht hier war. Eine Kindheitserinnerung, den Geruch von Regen auf warmem Asphalt. Die Stimme meiner Mutter. Das erste Mal, als ich den Himmel durch ein Teleskop sah. Der Fahrstuhl setzte sich ruckartig in Bewegung. Die Lichter gingen wieder an. Einer der beiden Gestalten war verschwunden. Die andere stand nun direkt neben Kazuo. Ich wagte nicht, mich umzusehen. Dann ein Wispern, direkt an meinem Ohr. »Weißt du, wo dein Sohn ist?« Ich antwortete nicht. Ich hatte keinen Sohn. Aber mein Verstand suchte trotzdem nach Bildern, nach Erinnerungen, die nicht existierten. Ich fühlte, wie etwas in meinen Gedanken bohrte, etwas, das mich dazu bringen wollte, zurückzublicken. Ein Ruck. Die Türen öffneten sich. Das Atrium lag vor uns. Und es war voll. Mehr als 100 Gestalten standen dort, Schulter an Schulter. Männer, Frauen, Kinder, Alte, Junge, verstümmelt, zerbrochen, entstellt. Ihre Münder bewegten sich, ohne dass ein Laut kam. Ihre Körper schwanken leicht wie Seegras unter der Oberfläche eines dunklen Ozeans. »Nicht hinschauen«, flüsterte Shelly kaum, »und wenn ihr sie berührt, spürt ihr, wie sie gestorben sind.« Kayani trat vor. Ich folgte. Der erste Körper berührte meine Schulter. Kälte durchzuckte mich und dann Bilder. Ich war ein alter Mann, blind, in einem Raum eingeschlossen, vergessen. Ich verhungerte, langsam. Ich starb allein. Ich keuchte. Ein kurzer Atemzug. Kein Laut. Weitergehen. Der nächste. Ich war ein Kind. 10 Männer hielten mich fest. Hände, Fäuste, Blut, Dunkelheit. Ich taumelte. Shelika hielt mich fest, zog mich weiter. Einer nach dem anderen gingen wir durch das Meer aus den Toten. Sie standen still, doch ich wusste, dass sie fühlten. Sie wollten nicht erlöst werden.
Sie wollten gesehen werden. Und wir durften ihnen das nicht geben. Hinter uns schloss sich der Fahrstuhl. Vor uns das Tor zum Schiff. Nur noch wenige Meter. Doch zwischen uns und der rettenden Schleuse stand noch etwas. Etwas, das nicht dort gewesen war, als wir ankamen. Etwas, das atmete und lächelte. Da stand sie, inmitten der Schatten des Atriums, nur wenige Schritte vom Schleuseneingang entfernt. Eine Frau, so alt wie die Zeit selbst zu sein schien, mit Haut so dünn und durchsichtig wie Pergament. Ihre Augen waren nicht mehr als 2 dunkle, ovale Höhlen, in denen nichts wohnte, außer Stille. Ihr Mund war leicht geöffnet, die Lippen ausgetrocknet, als hätte sie seit Jahrhunderten kein Wasser mehr gekostet. Aus dem Wirrwarr aus verfilzten grauen Haaren ragten feine Knochensplitter hervor, als hätte sich ihr Kopf gegen das Altern gesträubt, indem er langsam von innen heraus zerbrach. Und sie lächelte. Nicht freundlich. Nicht traurig, sondern wissend. Ein Lächeln, das sagte, ich weiß, dass du mich siehst, und jetzt gehörst du mir. Sie war schon einmal im Fahrstuhl, flüsterte Dumitru kaum hörbar. Neben Kayani. Nicht reagieren, antwortete Shelika. Sie ist eine von denen, die testen, wie weit du gehen kannst. Sie ist neugierig. Sie will wissen, wann du brichst. Kayani stand still, die Arme leicht zur Seite gespreizt. Ich sah, wie sich seine Finger verkrampften, wie er jeden Impuls, auf sie zuzugehen, unterdrückte. Wir warteten. Ein Windhauch zog durch das Atrium, obwohl es in einem versiegelten Raum keinen Wind geben konnte. Die Kreatur, oder was immer sie war, hob langsam einen Arm. Ihre knochige Hand zeigte auf Katsuo. Er zitterte. Ich hörte, wie er leise betete. Worte in einer Sprache, die ich nicht verstand, doch die sich anfühlten, als würden sie zum ersten Mal seit Jahren ausgesprochen. Dann trat Shelika vor. Ihre Schritte waren ruhig, bedacht, als würde sie einen uralten Tanz wiederholen. »Ich kenne dich«, sagte sie zu der alten Frau. »Du bist die Erste. Du warst hier, als alles begann.« Die Kreatur antwortete nicht. Aber ich spürte, dass sie zuhörte. Irgendetwas in ihrer Haltung veränderte sich, minimal, aber spürbar. Ihr Kopf neigte sich leicht zur Seite. »Willst du, dass wir dich anerkennen?«, fragte Shelika. »Ist das der Sinn eures Spiels? Warten, bis wir euch sehen, euch fühlen, euch verstehen?« Kayani zog sie vorsichtig zurück. »Shelika, spiel nicht mit dem Feuer.« Doch sie drehte sich nicht um. Ihre Stimme blieb fest. »Es begann mit einer«, sagte sie. »Immer beginnt es mit einer.« Langsam hob sie die rechte Hand, zeigte auf die Wand zur linken Seite des Atriums. Ein Schild war dort angebracht, fast unscheinbar, vom Dreck der Zeit überdeckt. Darauf stand »Psychologische Betreuung, Sektor 6«. »Sie war Patientin 0«, sagte Shelika. »Man brachte sie hierher, weil sie Dinge sah, Schatten, Stimmen. Sie sprach von Menschen, die nicht tot sein dürften, aber es waren. Man glaubte, sie sei verrückt. Also sperrte man sie ein. Und dann, fing sie an, andere zu verändern. Ihre Stimme war nun kaum mehr als ein Wispern. Sie sah in sie hinein, und sie sah, was sie verbargen. Ihre Schuld, ihre Angst, ihre Sünden. Und eines Tages begannen sie, auch Dinge zu sehen. Die Kreatur bewegte sich nicht. Aber das Atrium um uns herum schien plötzlich enger zu werden. Die Gestalten, durch die wir eben noch hindurchgegangen waren, standen still. Aber sie standen nicht mehr beliebig. Sie hatten sich ausgerichtet. In unsere Richtung. In ihre Richtung. Es hat nie aufgehört, sagte Schelika leise. Du bist nicht mehr Mensch, aber du willst noch gesehen werden. Wie alle anderen hier. Ihr seid alle vergessene Schreie, gefangen zwischen den Wänden dieses Grabmals im All. Ich spürte einen Druck in meiner Brust. Es war nicht Angst, es war Erkenntnis. Der Gedanke, dass all diese Wesen, all diese Geister nicht bösartig im klassischen Sinne waren, sondern verdammt. Gefangen in einer ewigen Schleife aus Tod und Erinnerung, aus Vernachlässigung und Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Doch das machte sie nicht weniger tödlich. Kajani trat vor. »Genug geredet. Wir müssen hier raus.« Die Kreatur senkte langsam den Arm. Einen Moment lang war da nichts als Spannung. Kein Laut, kein Atemzug, nur Erwartung. Dann wich sie zur Seite, als gäbe sie uns den Weg frei. Wir standen regungslos, bis Kajani sich schließlich bewegte, einen Schritt, dann noch einen, und wir folgten. Der Gang zur Luftschleuse war kurz, doch er schien endlos. Ich spürte, wie jeder Schritt sich anfühlte, als würde ich durch Schlamm waten. Nicht körperlich, sondern geistig. Ein Widerstand, der aus mir selbst zu kommen schien. Dann das Summen der Schleuse. Die Tür. Der letzte Übergang. Wir traten hindurch, einer nach dem anderen. Kein Wort. Kein Blick zurück. Die Tür schloss sich hinter uns mit einem metallischen Zischen. Für einen Moment, einen einzigen, dachten wir, es geschafft zu haben. Doch in Schelika brodelte noch etwas, etwas, das sie uns sagen wollte. »Ihr versteht nicht«, flüsterte sie. »Es geht nicht darum, dass sie uns töten, wenn wir sie anerkennen.« Kajani blickte sie fragend an. »Was dann?« »Es geht darum, dass sie nur existieren können, weil wir sie anerkennen.« Ihre Stimme war kaum hörbar. »Und jetzt, da ihr sie gesehen habt, sind sie nicht mehr nur hier.« Ein kalter Schauer zog mir über den Rücken, denn ich wusste, was sie meinte. Und ich wusste, dass unsere Rückkehr zur Erde kein Ende war, sondern der Anfang. Die Schleuse schloss sich mit einem mechanischen Ächzen hinter uns. Die Temperatur im Übergang zur Andockkammer war spürbar wärmer, doch die Kälte, die uns begleitete, war nicht körperlich. Sie klebte an uns wie ein Fluch. Kein Geräusch war zu hören, außer dem regelmäßigen Puls der stationseigenen Energieversorgung. Und selbst der Klang jetzt wie das entfernte Schlagen eines gigantischen Herzens, das nicht mehr ganz menschlich war. Kajani atmete tief durch und wandte sich zur Gruppe. Niemand schaut zurück. Niemand denkt darüber nach, was da war. Wir konzentrieren uns nur auf das Schiff. Verstanden? Wir nickten. Keiner von uns wollte mehr sprechen. Nicht, weil wir es nicht konnten, sondern weil wir alle spürten, dass jedes weitere Wort wie ein Signal wirken könnte. Ein Leuchtfeuer für das Unsichtbare. Schelika wirkte bleich. Sie hatte sich seit ihrer letzten Warnung nicht mehr bewegt. Ihre Augen waren auf den Boden gerichtet, als lausche sie einem Gespräch, das nur sie hören konnte. Ich trat näher zu ihr, legte ihr leicht die Hand auf die Schulter. Sie zuckte nicht, aber ich sah, dass ihre Finger leicht zitterten. »Bist du bei uns?«, fragte ich flüsternd. Sie nickte langsam. »Ich glaube, sie versuchen, in mir zu bleiben. Ich habe sie zu lange getragen.« Ihre Worte klangen wie das Bröckeln eines zerfallenden Bauwerks. Wir bewegten uns in Richtung unseres Landesschiffs. Die Gänge hier waren wieder vertrauter. Keine Geister mehr. Keine Schatten,
nur Stahl und Technik. Und doch, etwas hatte sich verändert. Es war zu ruhig, zu leer, als hätten selbst die Totenwände begonnen, uns zu meiden. Kurz bevor wir die Hauptschleuse zum Schiff erreichten, hob Dumitru plötzlich die Hand. »Hört ihr das?« Wir blieben stehen. Zuerst war da nichts. Dann ein leises Pochen. Von der anderen Seite der Wand. Eins, zwei, drei Schläge. Pause. Wieder drei. Es war nicht laut. Und doch durchdrang es die Stille wie ein Messer. »Klingt wie, als würde jemand klopfen«, sagte Yusuf, ohne seinen Blick von der Wand zu lösen. »Oder wie ein Herz«, flüsterte Kazuo. Kayani reagierte sofort. »Wir ignorieren es. Weiter.« Und wir gingen. Doch ich konnte nicht anders. Ein letzter Blick zurück. Nur ganz kurz, dort, wo eben noch nur Metall war, stand nun ein Mädchen. Barfuß. Mit einem weißen Kleid, das in Zeitlupe in der künstlichen Schwerkraft schwebte. Ihre Augen waren schwarz, nicht leer, sondern tief, wie Schächte in die Ewigkeit. Sie lächelte und hob die Hand zum Gruß. Ich zwang mich wegzusehen. Der Rest des Weges verging wie im Dunst. Ich erinnere mich kaum, wie ich die Schleuse zum Schiff erreichte, wie ich mich auf den Sitz schnallte, wie das Zischen der Triebwerke das Vakuum durchbrach. Alles war wie unter Wasser, gedämpft, verzerrt. Kayani sprach mit dem Piloten, ich hörte nur Fetzen. »Start! Sofort! Keine weiteren Verzögerungen! Was ist mit den anderen? Tot! Alle!« Das Schiff löste sich von Outpost Styx. Ich blickte durch das Fenster, beobachtete, wie sich die Silhouette der Station langsam verkleinerte. Doch noch bevor sie ganz verschwand, sah ich sie erneut. Die Frau aus dem Atrium. Die erste. Sie stand auf einem der äußeren Plattformen, starrte direkt zu mir hinüber. Unmöglich. Ich schloss die Augen. Nicht anerkennen. Nicht erinnern. Nicht existieren lassen. Als ich sie wieder öffnete, war sie fort. Shelika saß mir gegenüber, die Knie angezogen, den Blick leer. »Sie kommen mit«, sagte sie leise. »Wovon redest du?«, fragte Kayani. »Sie brauchen uns, um weiterzuziehen, um rauszukommen. Wir sind ihre Träger.« Ein kaltes Schweigen legte sich über den Raum. »Du meinst, sie sind jetzt in uns?«, fragte Yusuf. »Nicht direkt«, sagte sie, »aber sie sind angekoppelt. Und wenn wir an sie denken, wenn wir von ihnen erzählen, dann«, sie beendete den Satz nicht. Musste sie auch nicht. Wir wussten es längst. Ich erinnerte mich an etwas, das sie zuvor gesagt hatte. Es geht nicht darum, dass sie uns töten, wenn wir sie anerkennen. Es geht darum, dass sie nur existieren, weil wir sie anerkennen. Ich blickte erneut zum Fenster. Im endlosen Schwarz des Alls trieb ein weiterer Körper vorbei. Ein Mann, fast vollständig verwest. Und doch, er hob den Arm, wackelte mit der Hand. Ein letztes, fauliges Winken. Ich wandte mich ab. Wir waren auf dem Rückweg zur Erde. Aber was wir bei uns trugen, war nicht nur Erinnerung. Es war ein Flüstern im Kopf, ein Blick in die Leere. Ein Echo aus der Hölle. Der Flug zurück zur Erde hätte Erleichterung bringen sollen. Doch stattdessen war es, als bewegten wir uns durch eine zweite Dunkelheit, eine, die nicht aus dem Weltall kam, sondern aus uns selbst. Jeder in diesem Transporter hatte nun einen Schatten in der Seele, eine Stimme im Kopf, eine Erinnerung, die sich nicht abschütteln ließ. Shelika hatte sich in eine Ecke des Laderaums zurückgezogen. Ihre Augen waren geschlossen, doch sie schlief nicht. Ihre Lippen bewegten sich stumm, als würde sie ein Gespräch führen, das nur sie hören konnte. Kayani beobachtete sie mit wachsamem Blick. Seit wir Styx verlassen hatten, war sein Griff um die Realität schwächer geworden. Manchmal murmelte er Befehle an unsichtbare Truppen. Einmal hatte er seine Waffe gezogen und auf das Fenster gerichtet, hinter dem nichts zu sehen war, außer den Sternen. »Wir dürfen nicht zurück«, sagte er in einem dieser Momente mit rauer Stimme. »Wir bringen sie mit. Wir bringen sie zu ihnen.« Ich versuchte, ihn zu beruhigen. »Wir müssen zurück. Es gibt keine Alternative.« »Es gibt immer eine Alternative«, knurrte er. »Man kann das Feuer auch dort lassen, wo es brennt. Man muss es nicht heimtragen.« Dann schwieg er wieder. Ich wandte mich ab und schloss die Augen. Doch der Schlaf kam nicht. Stattdessen Bilder. Ich ging durch das Atrium. Allein. Kein Laut, kein Atem, nur Leichen. Ihre Münder öffneten sich synchron, ohne Ton. Und dann eine Bewegung. Eine einzelne Gestalt schälte sich aus der Masse. Ein kleines Kind, barfuß, mit einem Plüschtier in der Hand, dessen Kopf nur noch aus Drähten bestand. Es trat auf mich zu, blickte auf. Seine Augen waren schwarz. Tief. Endlos. »Du hast mich gesehen«, sagte es. Ich schreckte auf. Mein Körper war kalt, mein T-Shirt klatschnass. Kajani starrte mich an. »Du hast geschrien.« Ich schüttelte den Kopf. »Nur geträumt. Man schreit nicht, wenn man träumt. Man schreit, wenn man erinnert.« Ich sagte nichts mehr. Die restliche Reise verging wie in Trance. Gespräche gab es kaum, nur kurze Blicke, abwehrend, vorsichtig, wie bei Menschen, die wissen, dass jeder von ihnen etwas Zerbrochenes in sich trägt. Kurz vor der Wiedereintrittsphase, wir waren etwa 30 Minuten vom Landeanflug entfernt, geschah es. Der Pilot meldete sich über das Intercom. Seine Stimme war panisch, voller Störungen. »Etwas bewegt sich außerhalb, an der Hülle!« Kajani sprang auf, riss die Tür zum Cockpit auf. Ich folgte ihm. Und dann sah ich es. Draußen, auf der äußeren Außenhülle, krallte sich eine Gestalt fest. Kein Raumanzug. Kein Schutz. Nur nackte, verweste Haut, die sich gegen das Vakuum stemmte wie eine Made, die dem Grab entkommen war. Ihr Kopf drehte sich langsam. Und dann winkte sie. Ein Lächeln. Ein viel zu breites Lächeln. »Wir haben sie mitgenommen«, flüsterte Shelika, die nun ebenfalls in der Tür stand. »Ich habe euch gewarnt.« »Wie konnte sie sich an der Hülle festhalten?«, fragte Kazuo. »Das ist nicht möglich.« »Sie ist nicht mehr Teil der Regeln«, sagte Shelika. »Sie sind die Ausnahme, sie sind der Fluss.« »Welcher Fluss?«, fragte Dumitru. Sie sah ihn an. Ihre Augen wirkten leer. »Der Fluss der Toten«, flüsterte sie. »Er beginnt mit einem Blick. Er fließt durch Erinnerungen. Und er endet, wo du glaubst, sicher zu sein.« Kajani wandte sich um. »Wir landen trotzdem. Was sollen wir sonst tun?« »Nicht landen«, sagte Shelika leise. »Oder, wenn ihr es tut, dann sagt niemandem, was ihr gesehen habt. Erzählt es nicht. Denkt nicht daran. Lasst es sterben, bevor es Wurzeln schlägt.« »Aber es wird nicht sterben«, sagte ich. »Nicht, wenn es bereits in uns ist.« Shelika sah mich an, und zum ersten Mal glaubte ich, Angst in ihren Augen zu sehen. »Dann stirbt vielleicht etwas anderes«, flüsterte sie. »Etwas, das wir nicht wiederbeleben können.« Die Raumkapsel bebte leicht, als wir in die Atmosphäre eintraten. Die Hitzeschilde schrien unter der Reibung. Ich sah erneut aus dem Fenster. Die Gestalt war verschwunden. Aber ich wusste, sie war nicht fort. Sie war nur näher gekommen, in uns hinein. Und als sich unter uns die Lichter der Erde ausbreiteten wie ein Sternenmeer, fragte ich mich, ob unsere Rückkehr ein Akt der Rettung war oder der Beginn einer neuen Auslöschung. Die Landung verlief technisch einwandfrei. Sanftes Aufsetzen auf einer abgeschirmten Militärbasis irgendwo in der Wüste von Nevada, fernab jeglicher Zivilisation. Die Begrüßung war nüchtern. Keine jubelnden Offiziere, kein Dank für unsere Rückkehr. Nur ernste Gesichter, medizinisches Personal in Schutzanzügen, grelle Lichter und Fragen, auf die niemand eine Antwort geben wollte. Kajani sprach zuerst. Mission abgeschlossen. Zwei Überlebende. Niemand fragte sofort nach den Toten. Niemand fragte nach den Dingen, die wir gesehen hatten. Doch in ihren Blicken, hinter den Visieren ihrer Helme, war etwas. Vielleicht ein Hauch von Furcht. Vielleicht wussten sie mehr. Vielleicht hatten sie ähnliche Missionen gesehen. Vielleicht wussten sie bereits, dass man uns nie hätte zurückholen dürfen. Wir wurden getrennt, in Quarantäneräume gebracht, getrennte Verhöre, getrennte Analysen. Ich weigerte mich zu sprechen. Wie sollte ich auch erklären, was dort oben geschehen war? Dass die Geister nicht bloß auf Outpost Styx gewartet hatten, sondern an unsere Gedanken gebunden waren? Dass jedes Erinnern sie nährte? Dass wir nun wandelnde Brutstätten für etwas waren, das sich nicht greifen ließ? Shelika war ruhig. Sie saß in ihrem Raum, beobachtete durch ein winziges Fenster den Sonnenaufgang über der Einöde. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch, als ich sie wieder sah. »Sie werden es leugnen«, sagte sie. »Sie werden sagen, es war ein psychologisches Trauma, Halluzinationen, Isolation, klassische Symptome.« »Und du?«, fragte ich. »Was wirst du sagen?« »Nichts«, erwiderte sie, »weil ich sie sonst erneut rufe.« Sie hatte recht. Denn jedes Wort, das wir über sie verlieren würden, jede Erwähnung, jede Erzählung, war wie ein Opfer. Ein stilles Gebet an etwas, das nicht vergessen werden wollte. Nach 4 Tagen wurden wir offiziell entlassen. Keine Rückfragen, keine Öffentlichkeit, kein Protokoll. Die Akten verschwanden ebenso spurlos wie die Station, die wir verlassen hatten. Outpost Styx wurde aus der Datenbank gelöscht, als hätte sie nie existiert. Eine Struktur so groß wie ein Wolkenkratzer. Einfach ausgelöscht. Unsichtbar. Unerwünscht. Kajani zog sich zurück. Er verließ das Militär, verschwand irgendwo in den Bergen Montanas. Ich hörte nie wieder von ihm. Vielleicht schaffte er es, sie zu vergessen. Vielleicht auch nicht. Dumitru beging 2 Wochen später Selbstmord. Man fand ihn in seiner Wohnung, die Wände mit Alufolie verklebt. In seiner Hand ein Notizbuch, jede Seite vollgekritzelt mit einem einzigen Satz. Ich habe sie gesehen. Yusuf Ture wurde angeblich nach Afrika zurückgebracht. Seine Familie bestand darauf, er habe die Reise nie gemacht. Ich glaube, das war der einzige Weg, ihn zu retten. Kazuo? Tot. Offiziell Herzinfarkt. Inoffiziell. Er starb mit weit aufgerissenen Augen und einem Lächeln, das nicht von dieser Welt war. Nur Shelika und ich blieben übrig. Sie wurde in ein Rehabilitationsprogramm gebracht. Irgendeine abgelegene Einrichtung mit hohen Mauern und wenigen Fragen. Ich besuchte sie einmal, viele Monate später. Sie erkannte mich nicht sofort, doch als unsere Blicke sich trafen, war da ein kurzes Leuchten in ihren Augen. »Sie sind immer noch da«, sagte sie. Ich nickte. »Ich weiß.« Dann sah sie aus dem Fenster. »Aber sie sind still, solange wir sie nicht beachten.« Ein Schweigen. Dann flüsterte sie. »Und du? Was wirst du tun?« Ich wusste es nicht. »Aber ich weiß, was ich getan habe. Ich bin zurückgekehrt in mein altes Leben. Oder das, was davon übrig war. Freunde, Familie.« Sie fragten, was passiert sei. Ich sagte, es sei klassifiziert, man ließ es dabei bewenden. Doch nachts, in den stillsten Stunden, höre ich es. Ein Flüstern. Ein Kratzen an der Wand meines Bewusstseins. Manchmal sehe ich sie, draußen, vor meinem Fenster. Eine Gestalt, nur schemenhaft. Mal das Mädchen, mal die alte Frau, mal jemand anderes, immer stumm, immer wartend. Und dann erinnere ich mich. Es ist nicht der Blick auf sie, der sie befreit. Es ist die Erinnerung, der letzte Blick zurück. Denn vielleicht ist Vergessen keine Schwäche, sondern das Letzte, was uns noch retten kann.